Ja, ursprünglich ist dieser gesamte Zusammenhang so ein bisschen aus den Überresten von dem Arbeitskreis Kritische Geografie hier in Leipzig entstanden. Und in dem Rahmen hatten wir uns dann darüber zum ersten Mal verständigt, dass es eigentlich Not täte, mal ostdeutsche Forschungsperspektiven mit räumlichem Bezug zu formulieren. Und es gibt da auf jeden Fall eine gemeinsame Betroffenheit von so einer 90er-Jahre-Erfahrung, von der Frage, bist du links oder rechts, die ja damals noch hegemonial gestellt wurde, selbst als Kind. Also davon war man betroffen, das hatte man erlebt, man hatte die Verunsicherung der Eltern erlebt. Also insofern gibt es biografische Erfahrungen. Und diese biografischen Erfahrungen wurden eigentlich im Grunde genommen alle auch reaktualisiert, spätestens dann zum Weihnachtsfest 2015, als man quasi nach dem Sommer der Migration sich im familiären Umfeld dann in den Kleinstädten wieder versammelte und auf die Verwandtschaft traf und nicht fassen konnte, was sich da zugetragen hat.
Nun spielt das auch schon an auf was ihr im Ankündigungstext so ein bisschen beschreibt als neue Phase der Geschichtsschreibung über 1989-90. Und das bestimmt ja auf gerade ganz vielen Ebenen irgendwie die Diskussion, weil sozusagen die AfD im Osten oft stärkste oder zweitstärkste Partei ist. Pegida ist irgendwie dieses Phänomen, was sozusagen immer wieder aufploppt und ja auch rechte Gewalt, die sozusagen im Osten immer wieder stattfindet und dann aber eben medial auch genauso diskutiert wird, dass das sozusagen als ein spezifisches Ostphänomen behandelt wird. Und ich finde das immer so ein bisschen irritierend, muss ich auch sagen, weil ich finde, dass da mit Stichworten oft geworfen wird, wo man irgendwie denkt, ja, okay, anscheinend gibt es da einen Zusammenhang zwischen Ostdeutschland auf der einen Seite und autoritären Ideologien, Rechtsextremismus auf der anderen Seite, aber es geht oft nicht tiefer und oft ist dieses Stichwort für mich so ein bisschen so der Punkt, wo ich sage, da müsste man eigentlich erst anfangen zu analysieren und ich finde es auch so ein bisschen schnell zu sagen, ja, Ostdeutschland, Rechts, das gehört zusammen und ja, aber weiter analysiert man nicht. Wie nehmt ihr diese mediale Diskussion genau darüber auch wahr, was zum Beispiel seit 2015 da passiert ist im Osten?
Vor 2015 wurde ja gern die autoritäre Tradition der DDR als Erklärungsansatz für alle Unbilden, die danach kamen, sozusagen an den Start gebracht. Ich glaube, dieses alleinige Erklärungsansatzmodell, das ist vorbei. Das gibt es nur noch als ganz randständige Position im medialen Diskurs. Es gibt eine Enteignungs- und Überformungs- und Passivierungserfahrung, die erst mit der Wiedervereinigung eigentlich so real wurde. Man kann davon sprechen, dass es eine Modifizierung autoritärer Bewusstseinstraditionen seitdem gibt und die halt maßgeblich auch durch eine Konfiguration des Sozialstaats in die Wege geleitet wurde. Also damaligen in den frühen 90er Jahren getätigten Aussagen, die Not ist voll oder die Suggestion, dass es eben für alle nicht reichen würde, waren, glaube ich, ganz wichtiger Bestandteil dieser Neuformierung autoritärer Bewusstseinsformen, die man eben nicht alle der DDR anlasten kann. Aber insofern bin ich nicht ganz unzufrieden mit dem medialen Diskurs, insofern er immer mehr abhebt auf Passivierungserfahrungen, Enteignungserfahrungen der 90er Jahre. Was mir halt häufig fehlt, ist ein Weggehen oder ein Überschreiten dieser Grenze, dass man feststellt, okay, es gibt die Erfahrung, aber es gibt halt Alltagsformationen, die auch heute diesen Zustand immer wieder reaktualisieren. Das heißt, es ist eben nicht nur eine Erfahrung von damals, sondern es ist halt alltäglicher ostdeutscher Zustand, der im Jahr 2019 auch herrscht und der tagtäglich reaktualisiert wird. Ja, und da kommt die politische Ökonomie dann spätestens zur Geltung über alltägliche Formen von Eigentumsverhältnissen, Transferverhältnissen, Lohnverhältnissen, Produktionsregime, Arbeitsregime und so weiter und so fort.
Du hast gesprochen von einer Dialektik von Kontinuität im Bruch in Bezug, was eben autoritäre Traditionen betrifft und ich würde da gerne nochmal einen genaueren Blick drauf werfen und versuche mir das selber so ein bisschen zu erklären. Also Autorität oder autoritäre Verhältnisse in der DDR, kann man sagen, klar, okay, es gab einen starken Staat, der hat die Wirtschaft gelenkt, der hat aber auch eben kulturelle Ausdrucksformen von oben bestimmt und beschränkt und es gab nur so Nischen, in die man dann sozusagen noch flüchten könnte, also das als autoritäres Verhältnis im einen Sinne. Dann 89, 90 hast du gesagt, damit verbunden ist eine Passivierungserfahrung. Vielleicht können wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken, wo da das Autoritäre ist. Also meine Frage zielt so ein bisschen darauf, wie bleibt das Autoritäre oder sozusagen, wie bleiben autoritäre Ideologien da bestehen? Also wo ist die Kontinuität?
Ich würde sagen, man muss ja 89, glaube ich, schon auffassen als ein Moment, als eine Bewegung, die halt sehr, sehr viele Menschen in ihrem Alltagsleben auch schockiert. interessiert bzw. bewegt hat. Also diese doch kollektiv geteilte Erfahrung, handlungsfähig zu sein, im Sinne von, dass Menschen das Gefühl bekommen, im Moment der Handlungsfähigkeit, dass sie ihre Lebensumstände selber mitbestimmen können. Und dass dieser Moment von Handlungsfähigkeit, der dann sehr, sehr schnell vorübergeht, spätestens dann mit den Märzwahlen 1990, wo natürlich die Menschen aus freien Stücken eine Regierung gewählt haben, die dieses Moment der selbstständigen und autonomen Kollektivität dann ja ziemlich schnell oder sofort im Grunde genommen außer Kraft gesetzt hat. Und diese neue Form von Passivierung, von der alten Formation der Passivierung in der DDR, nämlich das unter einem vormundschaftlichen Staat leben zu müssen, ist man eigentlich ziemlich schnell wieder eine neue Form von Passivierung eingetreten. Das durchschnittlicher DDR-Bürger von Ostdeutschland in der Form, dass halt dann alles ziemlich schnell jemand anders gehört. Also die politische Ökonomie ist auch mal wieder sehr, glaube ich, sehr prägnant hervorzuheben. Also die Beteiligung an den volkseigenen Betrieben, die Mitbestimmung über dieses Eigentum, was geschieht eigentlich mit dem Volkseigentum, aber eben auch, wie ist das neue Verhältnis zwischen Gewerkschaften, was für ein Kooperatismus entsteht da, inwieweit kann man sich da einbringen und dann eben, nachdem dann die Industrie um 80% zusammengebrochen ist, dann ganz neue Passivierungserfahrungen, Transferempfänger, Entwurfempfänger in einem Regime von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ich glaube, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Ostdeutschlands war irgendwann mal von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erfasst worden. Und das sind alle Informationen, die die Menschen in ihrer kurzen Erfahrung, handlungsfähig zu sein, ziemlich schnell in eine neue, also mit der Passivierungserfahrung der DDR eigentlich nicht qualitativ vergleichbar, aber doch psychologisch ähnliches Moment ansprechende Passivierungserfahrungen hineingeraten sind.
Ich habe mich eine Zeit lang in Erfurt im Umfeld der offenen Arbeit dort bewegt und kannte aus diesem Umfeld eben auch genau die Erzählung, was du jetzt so ein bisschen zusammengefasst hast, dass man so 89 so das Gefühl hatte, okay, jetzt öffnet sich gerade so ein Fenster, wo wir wirklich was bewegen können und wo wir sozusagen, die hartnäckig schon jahrelang eigentlich in der Opposition waren, jetzt auf einmal sozusagen in so eine Bewegung reinkommen, wo wir das Gefühl haben, da können wir wirklich was verändern und dass dieses Fenster aber ganz schnell wieder zugegangen ist und das tatsächlich die Erfahrung auch eines Bruchs dann gewesen ist mit der Wiedervereinigung, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist dieses Fenster wieder zu und wir können jetzt gar nichts mehr bewegen und das durchaus als eine traumatisierende Erfahrung. Was ich aus Erfurt auch kenne, ist, dass da verschiedene Sachen entstanden sind in dieser Wendezeit, die zum Beispiel auch mit feministischer Bewegung zusammenhängen. Also ein Frauenhaus und ein feministisches Zentrum sind da entstanden in dieser Zeit in Erfurt und durchaus auch aus Besetzungen hervorgegangen, also wo Frauen sozusagen Häuser besetzt haben, auch mit einer feministischen Perspektive. Und das ist was in eurem Programm auch auftaucht und was ich interessant fand und gerne nachfragen würde. Weil ich zum Beispiel auch so Diskussionen kenne, dass dann sozusagen mit der Wiedervereinigung dann so Ostfeministen und Westfeministen zusammengekommen sind und es da ganz viele Missverständnisse gab und man dann eben auch ganz kontrovers auf einmal diskutiert hat. Genau, was war für euch das Interessante, den Ostfeminismus da nochmal zu entdecken, der da in eurem Programm auftaucht?
Da war wirklich der Ausgangspunkt, dass wir den Eindruck hatten, dass da viele vergessene Umbrüche stattgefunden haben, also ganz prägnant war ja dieser Frauenstreiktag 1994, an dem er auch der Frauenstreik dieses Jahr erinnert hat. Also dass es verschiedene vergessene, wenn man so will, Streikbewegungen gab, die wir jetzt versuchen auch so ein bisschen mehr in den Blick zu rücken. Es wird ja am Freitagabend ein offenes Gesprächsformat sein. Bis bei diesem Frauenstreiktag 1994 kamen ja diese Unterschiede zwischen West- und ostdeutschen Feminismus ganz prägnant zur Sprache, auch beziehungsweise die fehlende Kommunikation, die fehlende gemeinsame Sprache zwischen West- und ostdeutschen Feminismus. Dieser Frauenstreiktag reagierte ja damals auf einen Rollback, der stattgefunden hatte, nämlich dass die Fristenregelung beim Schwangerschaftsabbruchrecht der DDR, dass die nicht überführt wurde ins allgemeine bundesdeutsche Recht. Das war im feministischen Diskurs das Thema schlechthin, deswegen war dieser Frauenstreiktag auch so 94 so erfolgreich. Dann haben insgesamt 1 Million Menschen aus allen Himmelsrichtungen teil. Und es ist interessant, wer den damals organisiert hatte, nämlich eine Gruppe aus Bonn und eine Gruppe aus West-Ost, nämlich der Unabhängige Frauenverband. Und innerhalb dieser Organisationsgruppe tauchten dann halt diese ganzen Widersprüche auf. Das ist der eine Punkt, der uns da insbesondere interessiert dieser Ausspruch von die Ostdeutschen als Avantgarde. Und da sind tatsächlich die Ostfrauen als Avantgarde ja durchaus, nicht unter dem Titel vielleicht, aber durchaus diesem Thema gerahmt, das Programm durchaus im Feuilleton, dass die Ostdeutschen Frauen besonders umbruchserfahren sind und besondere Umbruchskompetenzen hätten, flexibel sind, bereits eben zu DDR-Zeiten die Berufsorientierung aufwiesen, viel größer als in Westdeutschland. Wenn man das 1990 vergleicht, stellt man riesige Unterschiede fest. Also die Koordination von Haushalt, Kinder und Beruf gelang den Frauen viel besser und deswegen waren sie dann halt in den 90ern und tatsächlich bis heute das Role Model für Passfähigkeit zu neuen Systemen unter ganz anderen Bedingungen.
Lost in Transformation, das ist der Titel der Konferenz, die am Wochenende in Leipzig in der Kupp-Galerie stattfindet. Konferenz zur aktuellen Analyse der ostdeutschen Gesellschaft. Dominik Intelmann, der an der Organisation dieser Tagung beteiligt ist, den habe ich am Telefon. Und vielleicht kannst du abschließend einfach so ein bisschen so einen Überblick über das Programm geben. Also wir haben jetzt schon über einige inhaltliche Aspekte gesprochen, was da diskutiert werden soll, um so einen Eindruck zu vermitteln, was da los sein wird am Wochenende.
Wir versuchen ja möglichst breites Programm, also auch aufgrund der Heterogenität von uns, auf die Beine zu stellen, was eben reicht von der Beschäftigung mit den ideologischen Formationen in der DDR, also befassen uns also durchaus auch mit der Zeit und den ideologischen Verarbeitungsformen vor 1989, über, wie gesagt, die politische Ökonomie, über Vertiefungsthemen zu Wohnungsfragen in Ostdeutschland und autoritären Einstellungen, Migration in Ostdeutschland. Gibt es eine Gespräch und Diskussion dazu, wo wir zwei Generationen von Menschen mit Migrationserfahrungen in Ostdeutschland in Konstellation bringen werden. Und eine Abschlussdiskussion, die eigentlich diese ganzen Fäden wieder zusammenführen soll und vor allen Dingen halt den Fenster öffnen soll zu einer bewegungsförmigen Aneignung dieser Themen. Eines unserer Hauptanliegen, und da sind wir natürlich in Personalunion, jeder ist natürlich eine Bewegungsfähigkeit, weil wir alle in Bewegungskontexten auch uns bewegen. Und insofern ist für uns immer eine relevante Frage, also wie sprechen wir jetzt in unseren Heimatsporten zum Beispiel? Also das sind ganz praktische Fragen und insofern versuchen wir und erhoffen wir uns von der Konferenz halt auch, dass es eine Debatte zwischen so Theorieansätzen, die erstmal sehr unzugänglich zu sein scheinen für praktische Ansätze und im Austausch mit der Bewegung, die sich gerade im Raum formieren, unter anderem eben Abwo Ost, die werden auch da dabei sein. Und ja, da hoffen wir natürlich auf einen fruchtbaren Austausch, eine fruchtbare Übersetzungsleistung von Theorie in Praxis, aber eben auch eine fruchtbare Impulse von Praxis zu Theorie.